Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sebastian Schöpp ist ein Kollege der Süddeutschen Zeitung in München, dort in der Außenpolitik zuständig für Lateinamerika und Südeuropa. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Mit welchem Land haben Sie sich zuletzt beschäftigt?
Spanien.
Warum?
Naja, in Spanien ist momentan viel los. In Spanien gibt es eine sozialistische, sozialdemokratische Minderheitsregierung. Das ist ja was, was es in Deutschland nie gegeben hat, zu Zeiten der Bundesrepublik und wahrscheinlich auch nie mehr geben wird. Das ist also ein interessantes Gegenmodell, sagen wir mal, zu dem, was hier passiert. Der Pedro Sanchez hat nur 80 Abgeordnete von 350 oder so, regiert trotzdem. Das ist sozusagen das Gegenmodell zu Deutschland.
Ja, und dann gibt's in Spanien, glaube ich, aktuell noch das Problem, was mit diesem alten Franco umbettungstechnisch passieren soll.
Ja, diese Grabstätte von Franco, Valle los Caídos, das Tal der Gefallenen, ist ja ein Anachronismus unglaublichen Ausmaßes, ne? Eine faschistische, phalangistische Gedenkstätte mitten in einem demokratischen Land in Europa. Und es ist ein großer Streit. Der Sozialist Pedro Sanchez will ihn eben da weghaben, um auch keinen Wallfahrtsort zu schaffen. Und das ist aber natürlich ein großer Streit, weil man bettet nicht einfach jemanden um.
Sie haben spannende Länder, spannendes Berichtsgebiet. Der Grund, weshalb wir Sie eingeladen haben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist aber zusätzlich noch ein anderer, weil Sie den letzten Weg der Eltern nicht nur begleitet haben, als Einzelkind, das Sie waren, sondern auch ein Buch drüber geschrieben haben. Wie weit ist das weg inzwischen?
Das ist ein Stückchen weiter weg, als es natürlich in dem Moment war, als meine Eltern starben, als meine Mutter starb vor im Januar 2016. Es ist aber natürlich immer noch da. Es ist aber in anderer Weise da. Durch das Buch habe ich geschafft, das Verhältnis zu meinen Eltern im Grunde posthum neu zu ordnen, damit auch ein bisschen das Verhältnis zu mir selbst, wenn man so will. Es ist weiterhin da, aber auf eine friedlichere Weise. Es hatte also einen durchaus, würde ich sagen, auch wenn das nicht der eigentliche Ansatz war, einen durchaus therapeutischen Effekt.
War das Schreiben für Sie insofern auch eine Gratwanderung, weil man immer eine Entscheidung treffen musste, wie viel an Persönlichem, an Intimem man in ein solches Buch reinbringt und was man weglässt?
Es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Also es war für mich von vornherein klar, dass es kein Pflegeratgeber werden soll, weil da gibt es genügend, wo man sich informieren kann über Pflegestufen und ähnliches. Ich wollte eine persönliche Geschichte erzählen, wollte aber anhand dieser persönlichen Geschichte auch die Geschichte unseres Landes eigentlich erzählen, weil meine Eltern waren Kriegsgeneration. Und die Kriegsgeneration hat eine ganz besondere Art, mit dem Alter, mit dem Altwerden, mit dem Sterben umzugehen. Und das wollte ich, ich wollte ihr sozusagen einen Gruß nochmal hinterher schicken.
Hat die Frage, wie die Eltern denn auf ein solches Buch reagiert hätten, beim Schreiben eine Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. Ich habe, als meine Mutter noch lebte, habe ich über diese Thematik, wie geht man als Einzelkind, als berufstätiger Mensch mit Pflege um, auch was hat das Ganze mit der Vergangenheit zu tun, habe ich einen Artikel geschrieben für die Süddeutsche Zeitung damals auf Aufforderung. Ich hätte das von alleine nicht angeboten, aber die Kollegen sagten, na, mach doch mal, das ist doch interessant. Ich habe meine Mutter dann gefragt und habe ihr den Artikel auch gegeben. Sie hat einen Haken dran gemacht, so fühlte ich mich sozusagen legitimiert. Ohne diesen Haken hätte ich das Buch nicht geschrieben, weil gehört sich nicht.
Der SZ-Journalist Sebastian Schöpp ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1. Leute, wir reden darüber, wie es ist, wenn man als Sohn irgendwann in die Situation kommt, entscheiden zu müssen, was mit den Eltern passiert. In dieser Situation waren Sie vor ein paar Jahren. Die Eltern beide hoch in den 80ern, der Vater, glaube ich, Jahrgang 1923.
Mein Vater war 1923, meine Mutter 1925. Naja, was dann passiert ist, sie waren sehr lange, sehr gesund, wie das bei der Kriegsgeneration häufig der Fall ist. Die Leute waren sehr zäh. Sie haben sich auch immer fit gehalten, Sport getrieben und wollten als allerletztes über Ableben, Sterben, Siechtum, Tod nachdenken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich das auch nicht. Aha. So sind wir also schweigend, sagen wir mal, schweigend nicht, aber dieses Thema vermeidend in die Katastrophe gemeinsam hineingeschlittert eigentlich. Weil irgendwann ist es natürlich soweit, dass einer von beiden oder dann eben auch sehr schnell beide sehr schwer krank wurden. Und dann drehen sich die Rollen um. Dann sind sie plötzlich als Kind gewissermaßen gefragt, Entscheidungen über ihre Eltern zu treffen. Und das ist ein wirklich harter Rollenwechsel, der in jedem von uns Spuren hinterlässt.
In Ihrem Fall kam noch dazu, Sie sollten eigentlich Korrespondent in Buenos Aires werden für die Süddeutsche, haben sich dann dagegen entschieden, weil die Eltern Sie gebraucht haben. Dann hat es in Ihrem Fall auch noch eine Beziehung gegeben, die darüber schlussendlich in die Brüche gegangen ist. Also unterm Strich keine idealen Voraussetzungen dafür, ein harmonisches Miteinander mit den Eltern zu finden.
Durchaus nicht. Und der Punkt ist, das passiert den meisten von uns, weil unser vertaktetes, ne, auf Fortkommen und Erfolg ausgerichtetes Leben in dieser Lebensphase vollkommen durchgeschüttelt wird. Das muss nicht immer ein Problem sein. Ein Problem ist es immer, aber es muss nicht immer eine Katastrophe sein. Man muss sich nur anders einstellen. Und ich habe auch ganz schnell, also als der Moment kam, als sozusagen mein Vater krank zu Hause saß und meine Mutter mit einer Herzoperation im Krankenhaus, da war mir klar, du gehst nirgendwo hin vorläufig. Ne? Und schon gar nicht nach Buenos Aires über den Atlantik. Man muss dazu sagen, ich bin Einzelkind, da geht das sowieso nicht. Das war auch keine Heldentat, auf diesen Karrieresprung zu verzichten, denn der Gesetzgeber sagt ganz klar, Kinder müssen für ihre Eltern da sein. Das heißt, es war ein Verzicht, aber eigentlich ein selbstverständlicher Verzicht.
Und
ich persönlich halte es eigentlich auch für richtig, das zu tun. Auch mein Chefredakteur sagte zu mir damals, wenn sie sich anders entschieden hätten, würden sie das wahrscheinlich ein Leben lang bereuen. Also ich traf auf Verständnis bei meinem Arbeitgeber.
Diese Entscheidung, dann in Deutschland zu bleiben, sich um die Eltern zu kümmern, war das eine rein verstandesmäßige Geschichte oder haben da Gefühle, Emotionen mit reingespielt?
Naja, es war zuerst mal eine verstandesmäßige Geschichte. Das hat auch damit zu tun, dass meine Eltern keine besonders emotional offenen Menschen waren, was typisch war für die Kriegsgeneration. Das hat damit zu tun, was die Menschen erlebt haben. Das hat mit ihren Traumata zu tun, die sie mitgenommen haben. Es war eine sehr verkapselte Generation. Das ist auch wissenschaftlich untersucht inzwischen. Es gibt da sehr viel Bücher drüber, die auch sehr stark verkauft werden, woran man sieht, dass das Thema die Leute umtreibt. Es ist also sehr, sehr schwer mit diesen, oder es war für mich sehr schwer mit meinen Eltern emotional umzugehen. Wir haben uns gut verstanden, aber wir hatten eine große emotionale Distanz, was gerade die Nähe, die in der Pflege eigentlich nötig ist, sehr, sehr schwer gemacht hat.
Und was das Binnenverhältnis der Eltern angeht, das war auch nicht über die Maßen emotional.
Das war nicht sehr emotional. Da habe ich dann auch ein bisschen nachgeforscht und dabei auch dann noch festgestellt, dass das gar nicht so ungewöhnlich war. Es gab in dieser Zeit, in den 50er Jahren, als meine Eltern heirateten, schon auch das Bedürfnis, gerade bei den Frauen, sozial, sagen wir mal, abgesichert zu sein. Das war damals ganz anders als heute. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine große Wunschehe war. Aber anders als heute, meine Mutter sagte doch, als mein Vater schon gestorben war, früher, da trennte man sich nicht, man blieb zusammen, egal was da war. Das war die Einstellung. Aber das Verhältnis war nicht sehr harmonisch.
Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Das ist der Titel des Buchs, das Sebastian Schöpp geschrieben hat, über die letzte Phase des Lebens von Vater und Mutter. Wie ist es, Herr Schöpp, zu diesem gewöhnungsbedürftigen Titel gekommen?
Seht zu, wie ihr zurechtkommt, war das Lebensmotto meiner Mutter. Das sagte sie eigentlich mehr zu sich selbst immer. Na dann sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Das hat sie immer wieder erzählt, immer wieder in Erzählungen eingebaut, wenn es ums Kriegsende ging, wie man da eben zurechtkommen musste, als sie sich entscheiden musste, von Berlin nach München umzuziehen, weil Siemens umzog. Na, da musste man eben sehen, wie man zurechtkommt. Scheint mir so eine Art Lebensmotto grundsätzlich dieser ganzen Generation zu sein. Ein Lebensmotto, das sie uns jetzt, da sie abtritt, diese Generation hat ja unser Land aufgebaut, jetzt sozusagen auch nachruft in gewisser Weise. Und zum Dritten soll der Titel auch die Situation umreißen, in der man sich als Pflegender sieht. Weil da ist es auch so, dass es heißt, na sieh mal zu, wie du mit dieser Situation zurechtkommst.
Wir wollten drüber reden, was Ihr Vater, Jahrgang 1923, in den Jahren zwischen 39 und 45 gemacht hat.
Ja, mein Vater hat sich damals nicht für das Notabitur entschieden. Da war er einer von sieben in der ganzen Schule. Die Lehrer haben diese sieben dann als die sieben Aufrechten bezeichnet. Ne? Das war ja fast schon regimekritisch, also eigentlich fast eine gefährliche Äußerung. Also er hat ein reguläres Abitur gemacht. Das war möglich, war mit Einschränkungen natürlich verbunden. Er ist dann 42, musste er trotzdem an die Front. Und ja, er ist 1944 in der Ukraine, in der Kesselschlacht von Brody, die ein gewaltiges Inferno war, wie ich erst nachträglich, eigentlich posthum recherchiert habe, da ist er in russische Kriegsgefangenschaft geraten, wo er bis 1949 war er also Kriegsgefangener. Und diese Zeit habe ich aber zum Teil erst nachher recherchiert, weil er selber, wie ganz viele Vertreter seiner Generation, außer ein paar Anekdoten eigentlich nichts erzählt hat über diesen für ihn prägenden und sicherlich traumatischen Lebensabschnitt.
Wie hat er denn reagiert, wenn Sie nachgefragt haben? Es gibt ja dann klassischerweise immer die Situation, du bist als Kind 14, 15, 16 Jahre alt und willst wissen, was in dieser Zeit passiert ist.
Ja, der Witz ist, das wollen viele wissen, aber die wenigsten fragen. Weil das Schweigen der Eltern und das Nichtfragen der Kinder zwei Seiten derselben Medaille sind. Ne? Die Eltern wollen nichts erzählen, um ihre Kinder sozusagen diesen Kummer zu ersparen. Und die Kinder, die das spüren, dass das für ihre Eltern ein kummervolles, ein leidvolles Thema ist, wollen die Eltern daran nicht erschüttern. Das heißt, das führt eigentlich, das ist ein psychologischer Effekt, der auch weiblich erforscht ist, das führte zu dem großen Schweigen in den Familien. Und meinen Vater habe ich mich erst zu fragen getraut, als er schon ganz alt war. Und die Demenz so ein bisschen diesen Vorhang des Schweigens beiseite geschoben hatte. Da kam dann plötzlich mehr zum Vorschein, aber nur sehr bruchstückhaft.
Haben Sie ihn gefragt, ob er im Krieg getötet hat?
Das habe ich ihn so direkt tatsächlich nicht gefragt. Das habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Ich habe ihn gefragt, wie er es geschafft hat zu überleben. Wofür ich ja sehr dankbar bin. Und da war seine Antwort, flitzen musste können.
Okay.
Das bedeutet also, mein Vater hat natürlich den Krieg auch deswegen überlebt, auch die Gefangenschaft deswegen überlebt, weil er eben nicht versucht hat, den Helden zu spielen oder ähnliches, sondern weil er ja einen starken Überlebensinstinkt hatte, für den ich ihm natürlich sehr dankbar bin. Er hat mir dann mal ganz am Schluss erzählt, dass er kurz bevor er in Gefangenschaft geriet, in seiner Pistole noch eine letzte Kugel hatte, die er eigentlich für sich selber aufgehoben hat.
Der SZ-Kollege Sebastian Schöpp ist unser Gast heute Vormittag in Leute. Wenn man mit den Eltern spricht, wenn die in der letzten Phase ihres Lebens sind, wie ehrlich ist man da zueinander? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also wir wurden ehrlicher zueinander. Das Verhältnis hat sich nochmal neu sortiert eigentlich. Ich würde auch sagen verbessert, was mit zwei Dingen zu tun hat. Man hat natürlich erstmal wieder mehr miteinander zu tun. Wir haben 30, 40 Jahre lang eigentlich aneinander vorbeigelebt, hin und wieder besucht, nur über Nebensächlichkeiten, wenn man so will, gesprochen. Ich sagte ja bereits, das Verhältnis war eigentlich eher distanziert. Das wurde am Schluss eigentlich besser, wieder etwas intimer. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Menschen sich, meine Eltern hatten keinen Alzheimer, aber sie hatten leichte Demenz. Und in dieser Demenz verändern sie sich und vielfach fällt dann so der Schleier des Schweigens oder auch die eigenen, ja, die eigenen Schranken, die sie sich auferlegt hatten, ein ganzes Leben lang, worüber nicht gesprochen wird oder worüber nur in einer bestimmten Weise gesprochen wird, das fiel, ne? Und dadurch wurden die Gespräche manchmal offener.
Haben Sie mit den Eltern über Auschwitz, über den Holocaust gesprochen?
Nein, das gehörte also auch zu den Tabuthemen. Meine Eltern haben immer mal wieder so, ja, zwischendurch fallen lassen, dass sie sich da also nicht verantwortlich fühlten dafür und dass man das auch alles nicht gewusst habe. Das war also der Standardsatz der Nachkriegsgeneration eigentlich, den man ihnen ja nur sehr bedingt abnehmen kann. Da habe ich also mich nicht getraut, eigentlich ein ganzes Leben lang direkt drüber zu sprechen. Ich habe dann ganz am Schluss mal einen vorsichtigen Vorstoß bei meiner Mutter gemacht. Mein Vater habe ich mal gefragt, ob er sich schuldig fühlte. Er sagte, nein, da habe man nichts machen können. Man habe eben zur Wehrmacht gemusst. Und bei Mutter war es so, dass ich sie mal direkt gefragt habe, Mutter, wie war denn das mit den Juden? Und dann kam plötzlich raus, dass ihr Spielgefährte als Kind ein Jude gewesen war, ein jüdisches Kind aus der Nachbarschaft, der Bubi, von dem hatte sie immer erzählt, aber nie dazu gesagt, dass der Bubi ein jüdisches Kind war, der überlebt hat in einer Gartenlaube in Langwitz, so ähnlich wie der Quizmaster Hans Rosenthal, bei dem war das so ähnlich. Und das ist eine Geschichte, die hat sie in ihrem letzten Lebensjahr sich so aus der Nase ziehen lassen. Ne? Und das war für mich schon auch unglaublich. Ne? Sie hatte viel von dem Jungen erzählt, aber das nie dazu gesagt. Und da merkte man eben, du meine Güte, hier liegt viel verborgen.
War das komplett weggeschoben oder haben Ihre Eltern auch ein Interesse daran gehabt, sich zu informieren? Also es gab ja diese Holocaust-Serie Ende der 70er Jahre. Es gab ja auch später viele historische Dokumentationen, in denen die Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet wurde.
Ja, sie haben diese Sachen nicht gemieden. Sie haben auch die Holocaust-Serie gesehen, aber ich glaube, dass sie danach das Gefühl hatten, ganz und gar in Schweigen verfallen zu müssen. Das ist vielen dieser Generation passiert. Also es gibt eine Forscherin, die schreibt, Beiträge dieser Generation seien danach sozial nicht mehr erwünscht gewesen. Ich glaube, so haben meine Eltern das empfunden und sind eigentlich dann in komplettes Schweigen verfallen. Also die Offenheit hat nicht zugenommen, die hat erst eigentlich durch die Krankheit dann wieder zugenommen.
Haben Sie im Nachlass der Eltern etwas gefunden, was Sie vorher noch nicht wussten?
Ja, habe ich, allerdings ganz andere Art, als ich dachte. Ich habe die Feldpostbriefe meines Vaters gelesen, aus seinen Kriegseinsätzen in Russland. Da stand meistens drin, wie das Wetter war und wie die Verpflegung war. Da konnte man also eigentlich gar nichts rauslesen, was natürlich auch sehr viel mit der Zensur zu tun hatte. Man konnte nicht alles beschreiben, was dort passierte. Und mein Vater wollte natürlich auch seine Familie zu Hause nicht ängstigen. Aber ich habe dann in der Kriegsgefangenschaft festgestellt, dass mein Vater relativ früh dort sozusagen zum Marxismus-Leninismus sich hat bekehren lassen, wenn man so will. Und das war für mich eine große Überraschung, weil darüber hatte er nie gesprochen.
Unser Leutegast heute Vormittag ist der Kollege der Süddeutschen Zeitung in München, Sebastian Schöpp, der eine sehr große Affinität zu Lateinamerika hat, speziell zu Argentinien. Sie haben, glaube ich, auch bei einer deutschen Zeitung in Buenos Aires volontiert.
Ja, das ist eine deutschsprachige Zeitung, das Argentinische Tageblatt. Das ist allerdings eine Schweizer Gründung aus dem 19. Jahrhundert schon, also nicht von deutschen Einwanderern gegründet worden, was dann dazu geführt hat, dass das Argentinische Tageblatt immer über die ganzen Jahrzehnte hinweg eine demokratische Zeitung war, anders als die vielen Nazi-Blätter, die es dort natürlich auch gab nach dem Krieg. Es sind ja sehr viele deutsche Nazis nach Argentinien getürmt damals, über die berühmte Rattenlinie, die gründeten dann da ihre eigenen Blätter oder sprangen auf bei nationalistischen Blättern, die es alle nicht mehr gibt. Das Argentinische Tageblatt existiert immer noch, was damit zu tun hat, dass es eben einer Familie gehört, die Schweizer Abstammung ist. Und die Zeitung hatte in den 30er Jahren durch ausgewanderte, vor allem deutsche Juden, auch ein großes, hohes journalistisches Niveau.
Also Sie haben ja dann auch ein paar Jahre in Buenos Aires gelebt.
Ein knappes Jahr,
also doch nicht so viel. Aber immerhin haben Sie sich in dieser Zeit auch mit diesem Nazi-Thema beschäftigt oder waren Sie da?
Ich habe mich vor allen Dingen mit dem Argentinischen Tageblatt beschäftigt, weil ich das spannend fand, dass es eine deutschsprachige Zeitung am anderen Ende der Welt gab und gibt, die vor allem eben auch für die antifaschistische Emigration so wichtig war. Das wusste ich gar nicht. Man konnte so mal 1990 konnte man nichts googeln. Also ich bin dahin mehr oder weniger völlig unbedarft und habe gedacht, oh, das machst du jetzt mal. War jung und wollte halt weiterkommen und das ist ja interessant, deutschsprachige Zeitung. Und war eigentlich sehr erleichtert, dann dort erst festzustellen, das ist ja gar kein Nazi-Blatt, das ist ja eine demokratische Zeitung mit einer großen Tradition. Ich habe meine Magisterarbeit dann damals darüber geschrieben und habe auch parallel gewissermaßen dort bei dieser Zeitung volontiert. Und das war sehr spannend.
Argentinien heute, ein schwieriges Land?
Ja, Argentinien war immer ein schwieriges Land. Argentinien leidet immer unter im Grunde so einem Gründungsfehler, dass man nie so richtig gewusst hat, wer man eigentlich sein will. Es ist ein Einwanderungsland. Lange Zeit haben die Einwanderer dort jedes Grüppchen für sich gelebt, wie eben auch die Deutschsprachigen, die dann noch unterteilt waren in Nazis und Antinazis. Und es hat sehr lange gedauert, überhaupt eine Form von argentinischer Identität zu schaffen. Die ist mehr kulturell bedingt, die bezieht sich auf Tango und ähnliche Dinge. Wirtschaftlich ist das Land immer unter seinen Möglichkeiten geblieben. Und das zieht sich durch die Geschichte dort. Und das kommt immer wieder. Die Krisen ebben etwas ab. Dann gibt es wieder eine Zeit, in der es gut läuft, wenn zum Beispiel die Rohstoffpreise hoch sind. Wie in den Nullerjahren, da lief es rund in Argentinien. Da ist Buenos Aires sehr prachtvoll erweitert worden um neue Stadtteile und so weiter. Und jetzt im Moment ist es wieder sehr, sehr, sehr krisenhaft.
Also ich war mal ein paar Tage in Buenos Aires und mir ist aufgefallen, dass der Gegensatz zwischen sehr arm und sehr reich sehr, sehr auffällig ist.
Ja, das ist überall in Lateinamerika so, das ist eigentlich auch in den meisten Ländern dieser Welt so, außerhalb Europas. Man stellt ja immer fest, wenn man durch diese Länder reist, wenn man sie bereist, vor allem auch wenn man journalistisch dort tätig ist, dass wir hier auf einer Insel leben, die nach völlig anderen Lebensbedingungen funktioniert als diese Teile der Welt. Und der Unterschied, die Ungleichheit in den Einkommen zwischen ganz arm und ganz reich, das ist gewaltig und das ist das Hauptproblem dieses ganzen Kontinents aber.
Warum, Herr Schöpp, wählen die Brasilianer einen rechtsradikalen, frauenverachtenden Demokratiehasser zum Präsidenten?
Ja, in Brasilien ist in den letzten Jahren leider sehr viel schiefgelaufen, vor allem wirtschaftlich. Es gab also nach einer eigentlich sehr guten Phase in den Nullerjahren, wo die Erlöse aus den Rohstoffverkäufen sehr hoch waren, wo sich auch die Industrie eigentlich ganz gut eine Zeit lang entwickelt hat, wo man auch sehr viel versucht hat, die Armut dadurch zu lindern, dass man mit Sozialprogrammen, das war die Regierung der Arbeiterpartei von Lula, dem berühmten Präsidenten, der jetzt im Gefängnis sitzt wegen Korruption. Und das ist eben das Problem, dass die Arbeiterpartei zwar einerseits relativ viel unternommen hat für die ärmeren Schichten, andererseits aber eben auch sehr korrupt war. Ne? Gleichzeitig kam die Wirtschaftskrise, die viele Brasilianer eben in Schwierigkeiten gebracht hat. Und dann kommt plötzlich aus der hinteren Reihe des Parlaments ein vermeintlicher Heilsbringer, der sagt, ich bin nicht korrupt und ich räume vor allem auch mit der Gewalt auf. Und die Gewalt ist ja ein ganz großes Problem vieler Brasilianer. Also wenn sie sozusagen mit der ständigen Bedrohung leben, dass sie morgens an der Ampel mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt werden. Und das ist in vielen Teilen Brasiliens einfach so, das verändert ihr Bewusstsein. Wenn dann einer kommt und sagt, ich räume mit all euren Problemen auf, dann sind Leute, die in einer angespannten Situation leben, manchmal geneigt, solche falschen Versprechungen zu glauben.
Das heißt, Herr Bolsonaro wird sich genau daran messen lassen müssen, ob er es schafft, die Gewalt zu reduzieren?
Herr Bolsonaro wird natürlich überhaupt nichts verändern und überhaupt nichts schaffen. Ne? Aber man hat sich erstmal gewissermaßen Luft gemacht. Das ist sowieso illusorisch anzunehmen, dass ein Präsident, ja selbst eine Regierung, ein so riesiges Land wie Brasilien komplett verändern könnte innerhalb einer Legislaturperiode oder auch nur zwei oder drei. Diese Dinge, die laufen ja schon lange schief eigentlich, die sind von Anfang an, ja, durch die Kolonialgeschichte und sowas schon, das hat alles schon schief angefangen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, so ein Land komplett zu verändern. Und das wird auch ein Bolsonaro in diesem Fall, muss man sagen, zum Glück nicht schaffen.
Welche Rolle spielt in Brasilien eigentlich die brasilianische Oberschicht?
Ja, die brasilianische Oberschicht ist eine, wie in vielen Ländern, die eine koloniale Vergangenheit haben, eine sogenannte postkoloniale Oberschicht. Das sind also oft Clans, Familien, die schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten eigentlich profitieren, vor allem auch vom Rohstoffverkauf, vom Import, von Luxusgütern, von Gebrauchsgütern, von Konsumgütern, von Waren. Und die sich sehr stark abschotten, die also gar kein Interesse an einer durchlässigen Gesellschaft haben, daran haben, dass sich etwas in der Mitte der Gesellschaft entwickelt, dass ärmere Schichten zu Bildung gelangen. Das sind Dinge, an denen diese Kreise oft kein Interesse haben. Und das ist auch, diese Kreise haben immer die Diktaturen unterstützt und sie unterstützen eben auch autoritäre Regime, solange sie ihnen in irgendeiner Weise nutzen. Und sie nutzen natürlich auch, sagen wir mal, den westlichen Industriestaaten, die Abnehmer solcher Rohstoffe zum Beispiel sind, die auch ganz gerne mit diesen kleinen Eliten verhandeln und man muss fast sagen, gemeinsame Sache machen.
Und auch das Militär hat kein Interesse daran, dass sich grundlegend etwas in Brasilien verändert?
Das Militär hat tatsächlich größeren Einfluss noch auf die Politik dort als in anderen lateinamerikanischen Ländern. In Argentinien ist das Militär einfach durch die grausamen Verbrechen der Diktaturzeit völlig diskreditiert und es denkt niemand mehr dort daran, die Generäle zu rufen. Brasilien war das alles, es hat 20 Jahre gedauert dort, die Militärdiktatur, aber sie war nicht ganz so krass wie die in Argentinien. Das heißt, die Generäle haben sich immer aus der Verantwortung ein bisschen rausgestohlen. Ne? Und vielen Brasilianern gelten sie als so eine Art Garant der Sicherheit, natürlich einer falschen Sicherheit, einer erzwungenen Sicherheit. Aber es ist etwas, was dort ganz schwer aus der Gesellschaft abzuschütteln ist. Die Generäle reden in der Regierung Bolsonaro mit, das ist richtig. Ja.
Herr Schöpp, wie gut kennen Sie Mexiko?
Ausreichend, um hin und wieder darüber berichten zu können.
Auch ein schwieriges Land, was Gewalt und was Kriminalität und Anarchie angeht?
Anarchie würde ich es nicht nennen. Das ist Gewaltkriminalität, die wohl organisiert ist. Das Land ist ja, wie die meisten von uns wissen, eben ein Drogenkorridor. Die Drogen kommen aus Südamerika. Die Abnehmer, die Konsumenten sitzen in Nordamerika. Mexiko und Mittelamerika liegen dazwischen. Und dieses Korridordasein hat das Wesen dieser Länder in den letzten 20, 30 Jahren grundlegend verändert. Sie werden also eigentlich beherrscht von Kartellen. Die Regierung ist irgendwie auch da. Aber in vielen Gegenden sind maßgeblich die Kartelle und die Banden, die in ihrem Auftrag handeln.
Mit anderen Worten, der amerikanische Präsident hat durchaus recht, wenn er eine möglichst hohe Mauer bauen lassen möchte?
Naja, also Mauern sind da selten eine Lösung für Probleme. Es stoßen ähnlich wie am Mittelmeer, ne, oder in Nordafrika, Ceuta und Melilla, in den spanischen Enklaven, stoßen einfach dort Welten zusammen an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze, nämlich die arme und die reiche Welt. Und das erzeugt einen gewissen Sog, einen gewissen Druck. Das hat einfach damit zu tun, dass die Welt sozusagen auch vom Weltwirtschaftssystem eingeteilt ist in Gewinner und in Verlierer. Und auf der einen Seite sitzen die Gewinner, auf der anderen Seite sitzen die Verlierer und möchten ihren Anteil. Und das ist in Lateinamerika, in Mittelamerika, in Mexiko nicht anders als in Afrika. Daraus entstehen Fluchtbewegungen, die absolut ihre Berechtigung und ihren Hintergrund haben. Und da ist eine Mauer natürlich keine Lösung.
Was wäre die Lösung für Mexiko aus Ihrer Sicht?
Die Lösung für Mexiko gibt es natürlich nicht. Wenn die einer hätte, dann wäre Mexiko anders. Es ist viel diskutiert worden, ob zum Beispiel eine Freigabe von Drogen helfen würde. Einfach deswegen, weil das den Kartellen die gigantischen Gewinne entziehen würde, ne? Weil die können ja nur so viel verdienen, weil sie das mit extrem hohen Aufschlägen in Nordamerika oder auch bei uns in der Börsentoilette in Frankfurt verticken, dieses Zeug, ne? Das heißt, wenn Kokain, also der Gewinn entsteht ja durch die Illegalität. Es gibt also seit langem schon, es gab eine Reihe amerikanischer, lateinamerikanischer Ex-Präsidenten, die mal ein Komitee gegründet haben und eine Freigabe von Drogen gefordert haben, einfach um diese wahnsinnigen Gewinne abzubauen, denn das muss man auch sehen, das sind richtige Wirtschaftsmotoren. Die Milliarden, die da umgesetzt werden, die fließen dann auch wieder sozusagen in andere Bereiche. Aber der Urgrund, der Ursprung ist ist der Drogenhandel. Und den bekommt man durch Gewalt und durch Unterdrückung einfach nicht in den Griff.
Jetzt haben wir zum wiederholten Maße festgestellt, es gibt immense Gegensätze zwischen Arm und Reich. Und es gibt auf Seiten der Armen große Tendenzen, dahin zu gehen, wo die Reichen leben. Was folgt daraus?
Ja, dass man alles dafür tun müsste, dass sozusagen ein gerechteres Welthandelssystem zu etablieren oder zumindest die Rahmenbedingungen dafür festzulegen, dass es nicht diese extreme Unterteilung in Arm und Reich gibt. Denn so wie das innerhalb der Länder ist in Brasilien oder in Argentinien, so ist das ja auch global betrachtet. Wir hier leben in einer Insel des Wohlstands und des Reichtums, aber wir leben ja auch ganz stark auf Kosten des ärmeren Teils der Welt, der Rohstofflieferanten und derjenigen sozusagen, die unsere Billigklamotten nähen müssen. Das ist nichts Neues, aber das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen.
Wir haben in der ersten Stunde über die Geschichte Ihrer Eltern, über die Pflege, über das Sterben der Eltern gesprochen. Wir haben zwischenzeitlich viele Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die auf der einen Seite ihre eigene Geschichte schreiben, wie sie es erlebt haben, und auf der anderen Seite eigentlich unisono sagen, sie haben das auch so erlebt, diese große Verdrängung dieser Kriegsgeneration und die große Sprachlosigkeit. Vermutlich auch etwas, was Sie in den Reaktionen auf Ihr Buch auch erfahren haben.
Ja, die Reaktionen sind eigentlich für mich fast überraschend, sehr ähnlich immer, fast gleich. Ne? Die Leute erzählen mir das, schreiben mir das auch, dass sie diese beiden Probleme hatten, dass die Eltern nie was erzählt hatten. Das heißt, die Menschen, für die man dann da sein muss, man weiß gar nicht genau, wer die eigentlich sind. Also ich wusste nie so genau, wer sind meine Eltern eigentlich? Was hat sie geprägt in der Kriegszeit? Weil das ist ein großes, das ist ein Traumata, ne? Und die verändern die Menschen. Und natürlich auch, ich glaube, dass sie diese Form der Verdrängung des Schweigens, mit dem sie ihre Vergangenheit bewältigt haben, auch auf die Zukunft angewendet haben. Das heißt, sie wollten nicht über den Tod sprechen, weil den hatten sie so oft schon ausgetrickst, den wollten sie nicht nochmal in ihrem Umfeld haben gewissermaßen. Und deswegen war es so schwer, darüber zu sprechen, endlich mal das Gespräch anzufangen, über die Frage, was stellt ihr euch vor? Was soll sein, wenn ihr mal krank werdet? Wollt ihr ins Heim oder nicht? All diese Dinge. Und ich selber habe es natürlich auch verdrängt. Da muss ich selbstkritisch auch eingestehen. Ich würde heute anders rangehen, schneller das Gespräch suchen, aber nachher ist man ja, wie man weiß, immer schlauer.
Zudem die Traumata der Eltern, wenn es denn welche waren, auch das Leben der Kinder beeinflussen.
Ja, das ist interessant. Das ist sogar erforscht. Ich war da ganz erstaunt, als ich das für das Buch dann noch recherchiert habe, dass es wirklich Forschungen gibt, die sagen, dass Traumata die Genetik verändern. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das Verhalten, natürlich, man wird anders geprägt. Aber sie verändern die Genetik. Und ich habe dann, nachdem ich die Kriegserlebnisse meines Vaters gewissermaßen posthum im Zusammenhang recherchiert hatte, auch mit Hilfe des Wehrmachtsarchivs und des Roten Kreuzes, und dann ging ich mal zu einem Psychiater und habe ihm das erzählt und sagte, gehen Sie davon aus, dass Ihr Vater schwer traumatisiert war. Ja. Und das hat mir im Nachhinein sehr, sehr viel erklärt, warum er so war, wie er war. Aber natürlich hat er das selbst nie thematisiert, weil diese Generation, die war ja zäh, ne? Man beschwerte sich ja nicht.
Wenn man diese letzten Jahre so verbringt wie Sie mit den Eltern, auch mit viel Stress und mit viel Nervereien letztlich im Alltag gegenüber Pflegenden, ist es dann auch die Chance, einen positiv besetzten Schlussstrich zu ziehen?
Das ist es auf jeden Fall. Ich denke, es ist bei allem Stress eine noble Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die man, an der man abgesehen davon nicht drumherum kommt, weil es der Gesetzgeber auch so will, dass Kinder für ihre Eltern da sind. Ich denke, dass man aber selbst Grenzen setzen kann. Ich habe meine Eltern ja nicht persönlich sozusagen gepflegt bis zur Toilette hin. Ich habe dafür gesorgt, dass sie Pflege erhalten haben. Diese direkte Pflege war in unserem Verhältnis nicht möglich. Ne, dazu war die Distanz zu groß. Und man muss dann auch die Grenze setzen, weil es hat keinen Sinn, wenn man als Pflegender selbst zusammenbricht, weil man sich überfordert, weil man Dinge tut, die man nicht tun will, vor denen man sich ekelt. Das ist einfach so. Und diese Grenze kann und darf man auch setzen.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich habe Sie eingangs der Sendung gefragt, mit welchem Land Sie sich aktuell beschäftigt haben. Sie haben gesagt Spanien. Mit welchem Land werden Sie sich als nächstes beschäftigen?
Ja, ich denke, dass Portugal mal wieder eine genauere Betrachtung verdient. Es liegt so weit am Rande, aber es findet dort was sehr Interessantes statt. Es hat eine ganz gut arbeitende Regierung.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Sebastian Schöpf.
Eins gehört.